Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Er hat viele Talente und weiß, was er nicht sein will. Wir sprechen mit dem Unternehmer Raphael Horzon, der von der Wikimedia Foundation verlangt, dass sie ihn nicht länger als Künstler bezeichnet. Die Justiz wollte den Fall Uri Jalloh ad acta legen, doch ein neues Gutachten dokumentiert schwere Misshandlungen des im Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Afrikaners. Dem Terror und täglichem Antisemitismus zum Trotz in Paris eröffnet das Europäische Zentrum des Judentums. Raphael Horzon, umtriebig zu nennen, ist nicht falsch. Er hat eine private Wissenschaftsakademie gegründet, kurzzeitig eine Trennungsagentur betrieben, einen Verlag gegründet für Bücher, die mit Wissenschaft, Wirtschaft und Wellness zu tun hatten, dort auch selber publiziert, aber vor allem entwirft er formschöne Gebrauchsmöbel. Raphael Horzon ist Unternehmer, er hat eine Möbelfirma, 20 Mitarbeiter und gerade einen neuen Laden in Berlin eröffnet. Wer Raphael Horzons Namen googelt, entdeckt sofort ein Wikipedia-Eintrag, in dem er auch als Konzeptkünstler geführt wird. Dagegen wehrt er sich mit einer Unterlassungsklage. Guten Abend, Herr Horzon.
Ja, guten Abend.
Warum macht es Sie so ärgerlich, dass Mitarbeiter von Wikipedia in Ihnen nicht nur den Designer, Unternehmer und Autor sehen, sondern auch einen Künstler?
Ja, das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Einer davon ist zum Beispiel, dass es ganz handfeste wirtschaftliche Gründe gibt dafür. Wie Sie schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben, bin ich ja Unternehmer und betreibe ein Möbelgeschäft. Und wenn man dann also mich googelt, um sich zum Beispiel zu vergewissern, ob diese Möbel auch was taugen, dann kommt als erstes dieser Wikipedia-Eintrag und wenn da steht Künstler, dann nimmt man das Ganze vielleicht nicht mehr so ernst, wie man es in meinen Augen tun sollte.
Also Sie empfinden das geradezu als geschäftsschädigend?
Das ist genau so formuliert worden, auch von meiner Rechtsanwältin, die jetzt gerade die Klage vorbereitet gegen Wikipedia.
Gibt es denn für Sie, Herr Horzon, überhaupt einen Ansprechpartner bei Wikipedia?
Das ist natürlich irgendwie schwierig, wenn man da kommunizieren muss mit Personen, die gar nicht unter ihrem wirklichen Namen agieren, sondern mit Decknamen hantieren. Man kann bei Wikipedia natürlich auch seinen eigenen Eintrag ändern, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe dann also diesen Begriff Künstler immer wieder rausgestrichen. Aber das geht nur, solange man dort nicht gesperrt ist. Und ich bin jetzt eben von Wikipedia gesperrt, also sozusagen mundtot gemacht worden und kann meinen eigenen Eintrag nicht mehr korrigieren.
Und diese Unterlassungsklage streben Sie an, weil Sie die Bevormundung leid sind?
Genau, es hat ja wie gesagt wirtschaftliche Gründe. Also ich sehe es als geschäftsschädigend an, dass ich dort als Künstler gelistet bin. Und es ist natürlich auch, wie Sie sagen, eine Bevormundung. Es kann nicht sein, dass Wikipedia sich anmaßt, darüber zu entscheiden, wer Künstler ist oder wer nicht Künstler ist. Das kann eigentlich nur der Mensch tun, um den es geht. Und das bin in dem Fall ich. Und wenn ich sage, dass ich kein Künstler bin, sondern Unternehmer, dann muss das auch akzeptiert werden.
Es müssen ja auch Belege, soweit ich weiß, beigebracht werden, wenn man sagt, jemand sei Künstler. Also ich habe zum Beispiel
genau,
natürlich...
Das steht ja in den Statuten sogar von Wikipedia selbst, dass Belege angeführt werden müssen, wenn man dort Dinge behauptet. Und es ist ja in dem Fall auch keine freie Meinungsäußerung, die natürlich irgendwie ein hehres Gut ist, das ich auch respektiere, aber es geht in dem Fall eben nicht nur um eine Meinungsäußerung, sondern es geht um eine falsche Tatsachenbehauptung und das ist was ganz anderes. Und dagegen lege ich und legt meine Rechtsanwältin Einspruch ein.
Ihre im Surkamp Verlag veröffentlichte Autobiografie, das Weiße Buch, übrigens in mehrere Sprachen übersetzt, wird auf der Wiki-Seite als autofiktionales Werk geführt. Das heißt, es wird insinuiert, Sie seien Schriftsteller und nicht nur Sachbuchautor. Ist das auch etwas, was Ihnen richtig auf die Nerven geht?
Ja, das ist natürlich auch traurig. Das macht mich jetzt nicht so traurig wie das mit dem Künstler, aber es ist natürlich auch in dem Sinne falsch. Ich habe ja kein fiktionales Werk geschrieben, sondern ich habe eine Autobiografie verfasst. Und die Dinge, die ich dort schildere, sind ja auch wirklich so passiert, wie ich sie beschrieben habe. Und ich habe auch, wenn man ehrlich ist, gar nicht die Fantasie, um Dinge auszudenken. Und deswegen habe ich mich ja an dem festgehalten, was wirklich passiert ist. Und das war schwer genug. Also ich könnte gar kein fiktionales Werk verfassen. Und deswegen sehe ich mich als Sachbuchautor.
Sie haben schon zweimal betont, dass Sie Geschäftsmann sind. Können Sie denn Ihre Arbeiten, also Ihre Möbelentwürfe und die Bauten überhaupt auf Messen ausstellen? Denn heute wird doch fast überall ein bisschen Kunst beigemengt.
Ja, das muss man dann natürlich genau überlegen, wo man das zeigt. Mein Gesamtwerk als Designer ist ja letztes Jahr angekauft worden vom Vitra Design Museum. Aber da hat es zum Beispiel den Vorteil, dass dieses Museum ja die Kunst nicht im Namen trägt, weil es auch kein Kunstmuseum ist, sondern es ist, wie der Name sagt, ein Designmuseum. Und deswegen hatte ich auch keine Hemmung, das dort auszustellen oder das in diese Sammlung einfließen zu lassen, mein Werk. Aber wenn natürlich ich angefragt werde für Ausstellungen, wo auch Kunst gezeigt wird, dann sage ich immer sofort ab.
Ich habe ein Gespräch mit Matteo Kries gelesen, dem Leiter des Vitra Design Museums. Der sagt nun wiederum, Sie begängen Regelbrüche, also gekonnt, die wiederum den Kern von Kreativität ausmachen. Also geht es ja doch auch um künstlerische Energie, die er zumindest bei Ihnen ganz klar feststellt.
Also Kreativität hat ja hoffentlich nicht nur was mit Kunst zu tun und Kreativität gibt es auch sehr wohl im unternehmerischen Bereich und auch im Bereich des Designs und da bin ich auch stolz drauf, aber es kann ja nicht sein, dass jeder Mensch, der irgendwie kreativ ist, auch gleichzeitig ein Künstler ist. Vielleicht ist das auch. Wenn das behauptet, dann ist ja auch schön und gut, aber wenn ich sage, dass ich das nicht bin, sondern Unternehmer bin, dann muss das eben auch akzeptiert werden.
Wie definieren Sie denn Design?
Design ist für mich einfach ein Zusammenfließen von Formsprachen, die zu einem schönen Produkt führen.
Also sind Sie Dienstleister? Designer wäre ein Dienstleister.
Ich bin Dienstleister. Ich muss erfahren, was die Menschen gerne hätten, zum Beispiel einen Tisch oder einen Stuhl. Und dann versuche ich, einen Tisch und einen Stuhl zu entwerfen, der diesem Bedürfnis entspricht, denn ich will ihn ja auch verkaufen. Also eine klassische Dienstleistung.
Die Unterlassungsaufforderung gegen die Wikimedia Foundation wurde vor 11 Tagen gestellt. Im Eintrag über Sie wird das schon erwähnt, aber eben nur als Strategie verbucht. Sind Sie, Herr Hotzon, optimistisch, was Ihre Grundsatzklage angeht?
Also die Rechtsanwältin, mit der ich vorhin nochmal gesprochen habe, wird jetzt nochmal an Wikipedia schreiben. Sie hat bisher nur so ein floskelhaftes Antwortschreiben bekommen, aus dem hervorgeht, dass die Wikipedia die Verantwortung dafür ablehnt, was ihre Autoren dort schreiben. Und da gibt es aber auch, wie sie mir erklärte, ein ganz eindeutiges Urteil, dass Wikipedia sehr wohl verantwortlich ist für das, was die Autoren dort verfassen und schreiben auf Wikipedia oder in meinem Fall behaupten. Und dass Wikipedia da also durchaus in Haftung genommen werden kann.
Möchten Sie mit Ihrer Klage auch erwirken, dass Leute nicht länger unter Decknamen Einträge in Wikipedia veröffentlichen, was ja zum Grundprinzip gehört?
Also ich finde es ein bisschen albern und ich verstehe es nicht ganz. Also wenn das gerne gemacht wird, dann sollen die das ruhig machen. Aber ich hätte ganz gerne gewusst, wer eigentlich das Interesse daran hat, mir nachzuweisen, dass ich Künstler bin. Das finde ich einfach so ein bisschen komisch. Also früher mussten die Menschen dafür kämpfen, als Künstler anerkannt zu werden. Und ich muss jetzt vor Gericht gehen, um klarzustellen, dass ich kein Künstler bin. Das ist ein bisschen verrückt irgendwie.
Raphael Hotzon, Möbeldesigner und Geschäftsinhaber, will mit Hilfe von Anwälten Wikipedia zwingen, ihn nicht länger als Künstler zu bezeichnen. Ich wünsche Ihnen, Herr Hotzon, noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, gleichfalls. Tschüss.
Uri Jallo kam aus Sierra Leone. In Deutschland suchte er Asyl. Am 7. Januar 2005 wurde er betrunken und unter Drogen stehend aufgegriffen. Wenige Stunden nach seiner Festnahme starb er in einer Dessauer Polizeizelle. Er verbrannte, gefesselt auf einer Matratze. 2012 wurde ein Polizeibeamter wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, er habe nicht dafür gesorgt, dass Uri Jallo ausreichend aufsichtigt wurde. Was das Landgericht nicht in Zweifel zog, war die Behauptung, der Inhaftierte habe selbst Feuer gelegt. Die Familie des Gestorbenen sieht das anders. Sie glaubt nicht an Suizid, sondern geht von Mord aus. Die Justiz wollte den Fall gerade zu den Akten legen, doch jetzt kommt wieder Bewegung in die Sache. Eine Initiative in Gedenken an Uri Jallo hat ein neues medizinisches Gutachten vorgelegt. Demnach hat Jallo verschiedene Knochenbrüche erlitten. Der Forensiker Forensiker geht davon aus, dass Jallo die Verletzung sehr wahrscheinlich nach der Festnahme zugefügt worden sein. Janusz Roloff ist Regisseur und Schauspieler mit seinem eigenen Ensemble, dem vielfach mit Theaterpreisen ausgezeichneten Nö-Theater, hat er 2010 das Stück Der Vorgang Uri Jallo entwickelt. Jetzt gewinnt es wieder an Aktualität. Guten Abend, Herr Roloff.
Guten Abend.
Sie machen Dokumentartheater. Wie sind Sie die Ereignisse angegangen, die zur Verhaftung und schließlich zum Tod in der Zelle geführt haben?
Das war 2010, dass wir dieses Projekt entwickelt haben. Das war damals der Zeitpunkt, wo im Januar 2010 der Bundesgerichtshof das Urteil des ersten Prozesses aufgehoben hatte und es klar war, dass es zu einem Revisionsprozess kommt. Und das fanden wir einen guten Zeitpunkt, um für dieses Thema Öffentlichkeit zu gewinnen. Und wir haben eine sehr große Recherche begonnen. Das heißt, wir haben uns mit den ganzen Gerichtsprotokollen des ersten Prozesses auseinandergesetzt, das versucht zu rekonstruieren, welche Aussagen wie getätigt wurden, wie die zeitlichen Abläufe sind und haben dann eine Recherche vor Ort gemacht. Das heißt, wir waren in der Polizeistation, in der Zelle, wo Uri Jallo verbrannt ist, haben mit Polizisten und Polizistinnen gesprochen, aber auch mit Freunden und Bekannten von Uri Jallo und uns so versucht, theatral dem Ganzen zu nähern in einer Art Rekonstruktion dessen, was aus diesem ersten Prozess hervorgegangen ist.
Waren für Sie denn alle drei Optionen, also Suizid, Fahrlässigkeit oder Mord, denkbar? Oder haben Sie beim Schreiben des Stückes dann doch schon einen eigenen Standpunkt formuliert?
Wir haben den gemeinsam entwickelt über die Auseinandersetzung und die Recherche zu dem Projekt, dass relativ schnell für uns klar war, dass dies, was in dem ersten Prozess herausgekommen ist, nicht denkbar ist, nicht realistisch ist. Denke ich, ist schon unser Standpunkt sehr früh gewesen. Also ich habe den Fall halt auch schon vorher verfolgt gehabt und war ja bewusst ausgewählt, dass diese Vertuschung, die dort stattgefunden hat, ist schon klar, dass das von Anfang an eigentlich Startpunkt der Arbeit war, dass die offizielle Version, die Selbstanzündung, nicht haltbar ist.
Sie haben dieses Stück 2010 zum ersten Mal mit dem Nö-Theater aufgeführt, 4 Jahre lang gespielt. Wie reagierte das Publikum nach den Aufführungen?
Das ist natürlich ganz verschieden. Wir haben sehr viel in Theatern gespielt, na klar, wo sehr viele Menschen das erste Mal überhaupt davon gehört haben und das danach recherchiert haben und sehr erschrocken waren, dass das stimmt, was wir dort erzählen. Und dann haben wir auch viel in Jugendgefängnissen gespielt, wo das immer sehr interessant war, dass wie die Jugendlichen Inhaftierten darauf reagieren, dass jemand halt ohnmächtig in der Gewalt von Vollzugsbeamten ums Leben kam. Ja, also ich denke, wir haben auf jeden Fall versucht, eine aufklärerische Öffentlichkeit also zu erreichen. Ja.
Das heißt, nach den Aufführungen zum Beispiel in den Jugendgefängnissen sind Sie da geblieben und haben auch diskutiert mit den Insassen.
Genau.
Die wiederum zu einer Urteilsfindung gekommen sind in dem Gespräch mit Ihnen.
Genau. Also es sind natürlich gerade in diesem Fall auch sehr viele Menschen, die selber von rassistischer Gewalt betroffen sind und Polizeigewalt erlebt haben. Und für die war es natürlich eine ganz besondere Erfahrung, sozusagen aus einer ihr ähnlichen Perspektive so etwas erzählt zu bekommen. Und ja, dann haben wir halt aber auch den Theaterraum verlassen und haben auch viel auf Festivals gespielt und Initiativen.
Juristisch heißt es, sei das von mir eingangs erwähnte forensische Gutachten des Frankfurter Mediziners nicht relevant, aber es soll wohl eine politische Untersuchung des Todesfalls geben. Ist für Sie, Herr Roloff, eine Revision denkbar?
Naja, also für mich ist das jetzt nicht überraschend, dass dieses Gutachten zu diesem Ergebnis kommt. Es ist eigentlich das, was seit Anbeginn passiert in diesem Fall, dass die vor allem getragen durch die Initiative im Gedenken an Uri Jallo immer wieder dafür sorgt, durch internationale Gutachten, was genau bei dem Brandgutachten genau das Gleiche war, dass sie diesen Fall vorantreibt und es nicht dabei beruhen lässt. Und das ist sehr bewundernswert, diese Arbeit, die sie da tun. Und ich denke, dass natürlich eigentlich müsste jetzt wieder ermittelt werden. Und es wird nur beweisbarer, das, was sehr viele Menschen annehmen von der Theorie, wird mit diesem Punkt wieder beweisbarer. Und vielleicht wird der Generalbundesanwalt ermitteln. Aber ich denke, dass auf jeden Fall da das letzte Kapitel noch nicht erreicht ist und dass die Menschen von der Gedenkinitiative was auch zum Europäischen Gerichtshof ziehen werden, wenn das sein muss, solange das noch nicht aufgeklärt ist, was dort passiert ist.
Janosch Rolloff lehrt Schauspiel an der Theaterakademie Köln. Er ist Regisseur des Stücks Der Vorgang Uri Jallo. Anlass für unser Gespräch war ein neues Gutachten, das schwere Misshandlungen des 2005 inhaftierten und in seiner Zelle verbrannten Asylbewerbers Uri Jallo feststellt. Ihnen, Herr Rolloff, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Seit Wochen geht es hoch her an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Gestritten wird um den ehemaligen Präsidenten der Münchner Musikhochschule, den Pianisten Siegfried Mauser. Vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe wurde er kürzlich wegen sexueller Nötigung zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Einem Ausschluss aus der Akademie kam Mauser zuvor, indem er selbst seinen Austritt erklärte. Damit hätte die Geschichte beendet sein können. Doch der Verurteilte hat offenbar noch immer Fans und so erscheint zu seinem 65. Geburtstag am 3. November eine Festschrift mit Artikeln prominenter Kollegen. Was ist davon zu halten? Rainer Pöllmann bezieht Stellung.
Eigentlich war nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs alles gesagt. Die Urteile gegen den Pianisten und früheren Präsidenten der Münchner Musikhochschule Siegfried Mauser sind rechtskräftig. Mauser muss ins Gefängnis. Und man würde ihm wünschen, dass er dort über sein Handeln reflektiert. Aber die Geschichte findet kein Ende. Und das liegt nicht nur an Mauser selbst, sondern auch an seinen Freunden und Unterstützern. Aber was für Freunde sind das, die wieder alle Vernunft und staatsbürgerliche Verantwortung einem verurteilten Straftäter bedingungslos zur Seite stehen? Was soll man von der Musikabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste halten, deren Direktor Mauser viele Jahre war? Die sich jahrelang dahinter versteckte, es handle sich um ein schwebendes Verfahren, währenddessen der damalige Präsident und der Altpräsident Leserbriefe schrieben, die die Opfer denunzierten. Eine Akademie, die erst jetzt mit öffentlichem Druck dazu gebracht wurde, ein Ausschlussverfahren gegen Mauser einzuleiten, das dieser mit seinem Austritt abkürzte. Eine Akademie, die jetzt ihre Hände in Unschuld wäscht und dem staunenden Publikum einreden will, Stellungnahmen ihrer Mitglieder, gezeichnet mit Präsident und Altpräsident, seien ausschließlich private Meinungsäußerungen. Und schließlich, was soll man von der unfassbaren Sturheit halten, mit der die Festschrift zum 65. Geburtstag Mausers vorangetrieben wurde? Als ob es irgendetwas zu feiern gäbe. Unter den Autorinnen und Autoren höchst renommierte Musiker und Komponisten Wolfgang Riem, Helmut Lachenmann, Jörg Wiedmann, nicht weniger renommierte Musikwissenschaftler. Insgesamt 13 Mitglieder der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sind vertreten und ihr Altpräsident als einer der Herausgeber. Dieter Borchmeier, vielleicht der eifrigste aller Mauser-Verteidiger, der vor 3 Jahren noch zugestand, dass eine rechtskräftige Verurteilung auch das Lebenswerk Mausers in anderem Licht erscheinen lasse und der davon heute rein gar nichts mehr wissen will. Es ist ein Bärendienst, den sie alle dem also Geehrten erweisen. Und man fragt sich, ob denn wirklich niemand der Beteiligten bei diesem Projekt die Reißleine ziehen konnte. Aber vielleicht wollte das ja auch keiner. Denn wirklich fassungslos macht einen das Vorwort. Das betreibt, man kann es nicht anders sagen, die Reinwaschung des Täters, für den mit diesen wohlgesetzten Worten um Verständnis gebeten wird. Seine Visionen und sein unbändiger Tatendrang, die ansteckende Spontaneität und begeisternde Vitalität haben ihm manche Kritik eingetragen. Und seien bisweilen die Grenzen der Bienseance überschreitender, weltumarmender Eros hat für ihn schwerwiegende rechtliche Folgen gehabt. Eine wirklich bemerkenswerte Formulierung. Ein weltumarmender Eros, der die Bienseance leider manchmal überschritten habe. Das Gericht fand dafür etwas deutlichere Worte: sexuelle Nötigung. Wie weltfremd muss diese intellektuellen Garde sein, dass sie offenbar ernsthaft glaubt, mit solchen Wortpreziosen durchzukommen? Und wie gefühlskalt. Hinter exquisiten, fein gewählten Worten schimmert nichts als die Verachtung des Rechtsstaats und die Verhöhnung der Opfer.
Sagt Rainer Pöllmann. Er kommentierte die Publikation einer Festschrift für Siegfried Mauser, den zu einer Gefängnisstrafe verurteilten ehemaligen Präsidenten der Münchner Musikhochschule.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Daniel Marschke.
Der Bundesrechnungshof befürchtet, dass wichtige Kulturbauten in Berlin in ihrem Bestand gefährdet sind. Über Jahre hinweg sei ein erheblicher Bauunterhaltungsstau entstanden, dem die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht effektiv begegne. So steht es im jüngsten Bericht des Rechnungshofes für die Jahre 2010 bis 2017, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitiert. Betroffen sind demnach unter anderem die Hauptverwaltung der Stiftung sowie mehrere Museen in Dahlem, auf der Museumsinsel und dem Kulturforum. Die erforderlichen Kosten für eine Instandsetzung werden auf mehr als 50 Millionen Euro geschätzt. Knapp ein Drittel der Eltern von 2- bis 8-Jährigen liest seinen Kindern zu wenig vor. Das geht aus einer Studie der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung Die Zeit und der Deutsche Bahn Stiftung hervor. Demnach geben 32% von 700 befragten Müttern und Vätern an, ihrem Kind höchstens einmal pro Woche oder nie vorzulesen. Das betrifft vor allem Eltern mit niedriger Bildung. Die Stiftung Lesen dagegen empfiehlt, 15 Minuten am Tag vorzulesen. Das fördere nicht nur die Sprachfähigkeit, sagt Simone Emich. Sie leitet bei der Stiftung das Institut für Lese- und Medienforschung.
Kinder profitieren davon aber auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für ihre sozialen Kompetenzen, weil sie über die Geschichten ganz viel daran gewöhnt sind, sich in Figuren hineinzuversetzen, weil sie lernen, wie Menschen denken können, welche Schicksale sie haben können, auch wenn sie das selbst in ihrer eigenen Lebenserfahrung noch gar nicht erlebt haben können.
Simone Emich von der Stiftung Lesen. Der Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreises Der Faust geht in diesem Jahr an Explore Dance, ein Tanznetzwerk für junges Publikum. Partner dieses Netzwerkes sind K3 Tanzplan Hamburg, Fabrik Moves Potsdam und Fokus Tanz München. Ausgezeichnet werde eine Initiative, die den Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Formen und Modelle in Verbindung von ästhetischer Bildung und Kunstproduktion lege, heißt es in der Begründung der Jury. Den Theaterpreis Der Faust gibt es seit dem Jahr 2006. Die diesjährige Verleihung findet am 9. November in Kassel statt. In den 8 Hauptkategorien, darunter Regie und Darsteller, sind jeweils 3 Künstler nominiert. Der Schweizer Diogenes Verlag will die Notiz- und Tagebücher der US-Autorin Patricia Highsmith herausgeben. Die 56 Notizbücher dokumentierten das Leben der Schriftstellerin von den Studienjahren in New York bis zu ihrem Tod 1995, teilte Diogenes heute mit. Die Aufzeichnungen seien in ihrem Haus im Tessin gefunden worden und sollen zum 100. Geburtstag der Autorin im Herbst 2021 erscheinen. Zu Highsmiths bekanntesten Werken gehören die Tom Ripley-Bücher und die lesbische Liebesgeschichte Carol. Viele ihrer Bücher wurden verfilmt, unter anderem von Alfred Hitchcock und Wim Wenders.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Als 1991 auf dem jüdischen Friedhof von Carpentras in Südfrankreich Leichname geschändet wurden, gingen in Paris 1 Million Menschen auf die Straße. So groß war das Entsetzen über die abscheulichen Taten. Antisemitische Aggressionen und Morde führen nicht dazu, dass Juden sich in Frankreich unsichtbar machen. Das geht auch nicht, denn Frankreich hat mehr als 1,5 Millionen jüdischer Bürger. Aber viele fühlen sich nicht mehr sicher und wandern aus. Mehr als 20.000 haben das Land in den letzten Jahren verlassen. Für die, die bleiben, und natürlich auch für Nichtjuden, ist in Paris ein europäisches Zentrum des Judentums gebaut worden. Heute Abend fand die Einweihung statt. In Paris begrüße ich unseren Kulturkorrespondenten Jürgen König. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Ist dieses Zentrum gebaut worden, weil man zeigen wollte, dass Juden natürlich ihren Platz in der französischen Gesellschaft haben und doch bitte bleiben sollen?
Ja, selbstverständlich ist es dafür gebaut worden. Hier ist sehr viel von einem religiösen Mittelpunkt und einem Ort des Austausches die Rede. Und das meint nach meinem Eindruck zunächst vor allem den Austausch innerhalb der jüdischen Welt. Dieses europäische Zentrum des Judentums will ein zentraler Ort auch und nach meinem Eindruck wirklich vor allem im Moment jedenfalls des innerjüdischen Dialogs werden und eben nicht nur für die französischen, sondern für alle Strömungen des europäischen Judentums. Das Konsistorium, das dieses Zentrum gebaut hat, das ist so eine Art Zentralrat der Juden in Frankreich. Dieses Konsistorium ist der orthodoxen Strömung zuzurechnen. Es will aber ausdrücklich orthodoxe und liberale, sephardische und aschkenasische Juden in Paris ins Gespräch bringen, um so, wie es hieß, die Zukunft des Judentums zu verteidigen und zu einem neuen Zusammenleben beizutragen.
In welchem Stadtteil und in welcher Nachbarschaft ist denn das neue Zentrum entstanden?
Der Standort für diesen Bau wurde bewusst gewählt. Seit der Jahrtausendwende ungefähr haben antisemitische Attacken in Paris deutlich zugenommen. Und also verließ nach und nach ein Großteil der jüdischen Bevölkerung den Osten von Paris, zog in den Westen der Stadt. Der galt als bürgerlicher und sicherer. Das 17. Arrondissement von Paris, das wurde ein Kokon für die jüdische Gemeinde, so sagte es jetzt Bürgermeister Geoffroy Boulard. In diesem Bezirk leben rund 40.000 Juden bei insgesamt 170.000 Einwohnern. Das ist ja, wie soll man sagen, eine der größten jüdischen Gemeinden Europas, in der heute Abend dieses europäische Zentrum des Judentums eröffnet wurde.
Wenn das Zentrum eines ist, das, wie Sie gesagt haben, das europäische Judentum und all seine Strömungen repräsentieren soll, dann ist es ja vermutlich ein ziemlich großer Bau. Wie sieht der aus? Was bietet er?
Das ist ein Gebäudekomplex von rund 5000 Quadratmetern Nutzfläche. Er ist um eine Synagoge mit 600 Plätzen herum organisiert, gebaut worden. In zwei Gebäuden, 5 und 7 Stockwerke hoch. Dort wird das Hauptkonsistorium künftig seinen Sitz haben. Ich habe es gesagt, eine Art Verwaltungszentrale für die Zusammenarbeit aller jüdischen Gemeinden in Frankreich. Eine Institution übrigens, die Napoleon 1808 schon ins Leben rief. Auch die Leitung der jüdischen Gemeinde von Paris wird dort einziehen und ein Kulturzentrum wird es geben auf rund 2.500 Quadratmetern mit Bibliothek, Theatersaal, Ausstellungsräumen, mit einem Café und auch einem Restaurant.
Wie beschreibt denn die Leitung des Zentrums ihr Anliegen, also ihr Selbstverständnis?
Na, wie ich es schon andeutete, es ist von einem religiösen Mittelpunkt, von einem Austausch die Rede und das meint eben vor allem einen Austausch innerhalb der jüdischen Welt. Man muss auch sehen, die Entstehungsgeschichte dieses Baus war außerordentlich schmerzhaft und insofern habe ich den Eindruck, dass man hier auch inzwischen zu einem Selbstverständnis gekommen wird, das etwas von einer Selbstbehauptung hat. Man muss sich erinnern, in der Zeit der ersten konkreten Pläne zu diesem Bau 2006 fiel die Ermordung von Ilan Halimi. Das war ein junger französischer Jude, der von einer Gruppe muslimischer Einwanderer entführt und 3 Wochen lang zu Tode gefoltert wurde, was ein unglaubliches Entsetzen damals hervorgerufen hat. Dann die erste Baugenehmigung kam in den Tagen einer islamistischen Anschlagsserie im März 2012. 7 Menschen kamen da ums Leben. Der Baubeginn erfolgte dann fast unmittelbar nach den Anschlägen von 2015 auf die Redaktion von Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt Caché. Also das ganze Projekt wurde überschattet geradezu von Anschlägen und aber eben auch getragen von diesem Geist, wir machen weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen. Das wurde jetzt im Vorfeld der Eröffnung immer wieder betont. Also insofern glaube ich, das Selbstverständnis ist auch eines der Selbstbehauptung.
Ist der Bau denn stark gesichert und überwacht?
Ja, also zumal heute Abend anlässlich der Eröffnung nun auch noch durch den Staatspräsidenten Emmanuel Macron kam man vor lauter Polizei gar nicht an diesen Bau unmittelbar heran und das wird auch in Zukunft so sein, ja, ganz sicher.
Und was für Veranstaltungen stehen im Eröffnungsmonat im Programm?
Das steht noch nicht ganz fest. Es gibt einen anderen Schwerpunkt, neben dem ein religiöses Zentrum zu sein. Man will auch das jüdische kulturelle Erbe vermitteln. Dieses europäische Zentrum des Judentums soll auch ein ambitioniertes Kulturzentrum werden, ein Ort des Wissens, wie gesagt, mit Bibliothek, Theatersaal und Ausstellungsräumen. Die jüdische Kultur ganz Europas soll hier einer großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Mit den Vorbereitungen aber, und deswegen kann ich Ihre Frage nicht wirklich beantworten, mit den Vorbereitungen ist man noch nicht fertig. Das hat Konsistoriumspräsident Joël Mergui offen eingeräumt. Vieles müsse noch zu Ende gebaut werden, hat er gesagt. Aber es soll in Kürze einen Direktor für dieses Kulturzentrum geben. Er soll ernannt werden. Man ist fest entschlossen, hier voranzukommen und eben jetzt schon, obwohl man noch nicht ganz fertig ist, ein Zeichen zu setzen dafür, dass diese jüdische Gemeinde in Frankreich mutig in die Zukunft blickt, so wurde das hier gesagt, allen Anfeindungen, würde ich mal hinzufügen, allen Anfeindungen zum Trotz.
In Paris ist heute das Europäische Zentrum des Judentums eingeweiht worden. Danke an Sie, Jürgen König, für die vielen Hintergrundinformationen.
Gern.
Die Nacht wird besungen und verflucht, sie lockt und sie erschreckt. Für die Künste ist sie ein schier unerschöpfliches Sujet und für Unternehmer eine Geldquelle. Das Museum der Arbeit in Hamburg hat in Kooperation mit dem Berliner Museum für Kommunikation versucht, der Bedeutung, die das Dunkel und die Nacht für uns haben, auf den Grund zu gehen. Herausgekommen ist die Ausstellung »Die Nacht – alles außer Schlafen«. Annette Schneider hat sie hellwach besucht.
Kaum steht man in der abgedunkelten großen Ausstellungshalle, umfängt einen die dunkle Seite der Nacht. Auf einem als Waldstück inszenierten Podest lauern Eulen, Fledermäuse und ein Wolf. Und schon denkt man an Vampire, Werwölfe, Gespenster. Nur ein paar Schritte weiter naht Abhilfe. Eine Vitrine versammelt Fernrohre und Sternengloben, Instrumente der Aufklärung im Kampf gegen die Finsternis. Projektleiter Mario Bäumer.
Die Idee ist, einen kulturgeschichtlichen Überblick zu geben, was unsere Assoziationen zur Nacht allgemein sind. Und deswegen finden wir Objekte aus den unterschiedlichsten Bereichen, aus der Astronomie, der Arbeitswelt. Wir finden aber auch Horrorgeschichten, wir finden Figuren aus unseren Träumen.
I am Dracula. Und aus unseren Albträumen. Hinter den Nachttieren ragt ein etwa 3 Meter hoher und breiter schwarzer Block auf, der in einigen Vitrineneinlassungen das ganze Bestiarium der Nacht versammelt. Auf einem Ast lauert ein glubschäugiger Nachtmar, einer lebensgroßen Dracula-Figur tropft das Blut von den Beißzähnen, daneben liegt der Koffer eines Vampirjägers mit Holzkreuzen, Pflöcken, Hammer und Rosenkranz. Der Horror der Nacht. Kurator Florian Schütz.
Das ist uns, glaube ich, auch immer noch in die DNA eingeschrieben. Wenn es dunkel wird, dann gehen wahrscheinlich Urinstinkte, springen da an und man muss sich tendenziell einfach vor Bedrohung verstecken und zurückziehen. Auf der anderen Seite war natürlich der Blick in die Gestirne, in die Himmelskörper wie den Mond überwältigend für die Menschen des Altertums. Und dieser ständige Wechsel zwischen Tag und Nacht, hell und dunkel, der war natürlich nicht physikalisch zu erklären, sondern das war was Mythologisches. Und die Menschen haben sich natürlich Gedanken gemacht, wer ist denn dafür verantwortlich?
Also mussten Nachtgötter her, Giganten, die um Licht und Finsternis kämpften. Im Innern des schwarzen Blocks laufen sie über die Wände. Teufelsfratzen, Monster und knochenverschlingende Unwesen, die als Erklärung für vermeintlich Unerklärbares dienten.
Das Dunkle hat eben eine bestimmte Zuschreibung von Entgrenzung, dass man sagt, der Tag ist rational, in der Nacht ist Chaos.
Heute steht die Nacht für so ziemlich alles. Für romantische Gefühle, kaufbare Liebe, seelische Abgründe, durchzechte Nächte, Nachtarbeit. 350 Objekte umfasst die Ausstellung, die in zahlreiche kleine Kapitel gegliedert ist und vieles davon schlaglichtartig beleuchtet. Von pornografischen Zeichnungen aus aktuellen Szeneclubs bis zu Graffitis, von Porträtfotos Obdachloser vor ihrem nächtlichen Lager auf der Straße bis zum Späti, dem Berliner Nachtkiosk, der mit Tisch und Bänken in die Ausstellung gebaut wurde. Das hell erleuchtete Zentrum der Ausstellung bildet auch räumlich die Nachtarbeit. Einige große Gas- und Elektrolampen verdeutlichen, wie radikal sich die Arbeitswelt mit der Industrialisierung veränderte. Mit ihr wurde die seit Menschengedenken geltende Trennung von Tag und Nacht, von Arbeit und Ruhephase aufgeweicht. Fortan konnten Fabrikbesitzer auch nachts arbeiten lassen. Florian Schütz.
Die Nacht wurde ausgeleuchtet, die Nacht war plötzlich, ja, die andere Hälfte des Tages. Man konnte arbeiten, man konnte all die Dinge tun, die man sonst nur bei Sonnenlicht getan hat. Und heutzutage nehmen wir einfach die Nacht als zusätzliche Arbeitszeit wahr, wenn es denn so sein muss. Aber so richtig freiwillig tut das keiner.
Längst weiß man, Nachtarbeit macht krank. Und so zeigen einige Videos und Fotoserien die modernen Nachtmare und Albträume. Die völlige Entgrenzung der Arbeitszeit auf einem Frachtflughafen, im LKW-Gewerbe, vor Computern, im Homeoffice. Bis man vor einem wandfüllenden Bild eines fensterlosen, hell erleuchteten Logistikzentrums steht, in dem 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang Tag herrscht, damit einige wenige ein Maximum an Profit machen können. Mario Bäumer.
Wenn Amazon Prime eben hingeht und neue Arbeitsformen schafft. Ich hatte Gelegenheit, mir das hier in Hamburg anzugucken. Das wird ausgedrückt als sportlicher Wettkampf, dass es den Sieger der Nacht gibt, wer am meisten Pakete geschafft hat.
Ein bisschen wirkt auch die Ausstellung, als hätte sie besonders viel schaffen müssen. Oft ist sie zwar durchaus erhellend, doch für eine Kulturgeschichte der Nacht fehlt eine erkennbare Grundhaltung. Gerade weil sie sich auch an Schulklassen wendet, irritieren die blumigen Begleittexte, die die Objekte streckenweise wie ein buntes Sammelsurium wirken lassen. So werden die astronomischen Geräte mit romantischen Blicken in den Nachthimmel in Verbindung gebracht, nicht aber mit dem Drang nach rationaler Welterkenntnis. Und die Aufklärung, die doch Licht ins abergläubische Dunkel brachte, wird nicht einmal erwähnt.
Wer die Ausstellung Die Nacht alles außer Schlafen besuchen möchte, muss nach Hamburg ins Museum der Arbeit. Und wer wissen möchte, was in den Feuilletons vom Mittwoch steht, hört Gregor Sander zu.
In den Reißwolf der Moral wirft Jens Jessen sich und seine Leser im Aufmacher der Wochenzeitung Die Zeit und verallgemeinert erst einmal: Die Pointe besteht darin, dass gerade die Abweichung von der Norm die Werke inspiriert und ihnen oft erst den Stachel und das Beunruhigende gibt, das es erlaubt, überhaupt von Kunst zu sprechen, schreibt Jessen und kommt dann zum Konkreten, dass in diesem Fall natürlich immer noch Peter Handke und der Literaturnobelpreis ist. Ezra Pound ist gewiss keine erfreuliche Figur und Sympathie für Nazis keine Petitesse, so Jessen. Aber einmal im Ernst gefragt, und von solchen Grenzfällen abgesehen, wollen wir tatsächlich eine Literatur, die nur noch schreibt, was die Polizei erlaubt, beziehungsweise was die fortschrittliche Intelligenz in den Medien passieren lässt? Da diese Frage nun offensichtlich seit Wochen nicht zufriedenstellend zu beantworten ist, verwerfen wir sie an dieser Stelle einfach oder noch besser wenden die Frage nach der Moral auf ein anderes Feld an, zum Beispiel auf die Liebe zu China. Lin Hirse schreibt dazu in der Taz: Ich bin ganz klar pro China. Ich liebe dieses Land so sehr. Es macht mir Sehnsucht, Herzklopfen, Lust. Ich liebe seine Berge und Hochhäuser. Ich liebe seine Gerüche und Geschmäcker, seine Künste und Sprachen. Und ich liebe eine Handvoll seiner Menschen. Natürlich hat die Autorin der Taz-Kolumne Chinatown vor diesen Sätzen noch erklärt: Ich bin pro Menschenrechte. Tierschutz und Klimaschutz finde ich auch wichtig. Turbokapitalismus ist schlimm. Und Überwachung ist problematisch. Trotzdem stört Lin Hirse der moralische Druck der sie umgebenden deutschen Gesellschaft, wenn sie schreibt: Es ist nicht die Pflicht der migrantischen Diaspora, Deutschen in ihrer Auslandskritik zur Seite zu springen. Es ist nicht meine Pflicht, mit dem Finger auf einen zusammengedampften Teil von mir zu zeigen, um mich für das Team westliche Werte zu qualifizieren. Empörung verliert ihre Kraft, wenn sie zum reinen Selbstzweck wird. Welcher moralische Druck gerade in Brasilien wütet, erklärt Wagner Moura in der Tageszeitung Die Welt. Die erste Regiearbeit des erfolgreichen brasilianischen Schauspielers, der unter anderem als Pablo Escobar in der Serie Narcos glänzte, lief vor ein paar Monaten im Wettbewerb der Berlinale. Doch nun kommt Marighella, die Geschichte eines Stadtguerillas, der gegen die Militärdiktatur der 60er Jahre kämpft, in die Kinos seines Heimatlandes. Die Lage ist düster, so Wagner Moura. Wir müssen damit rechnen, dass der Film mit Protesten empfangen wird, Leute in den Kinosälen schreien oder seine Vorstellung verhindern. In einem Land, das von einem Präsidenten regiert wird, der die Diktatur verteidigt. Und so schlussfolgert der brasilianische Regisseur in der Welt: In meiner Heimat ist die Kultur nun offiziell der Feind. Freudig erwartet wird in Deutschland hingegen ein Film, dessen Regisseurin für ihr selbstgeschriebenes Drehbuch in Cannes ausgezeichnet wurde. Verena Lücken jubelt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Céline Sciamma hat mit Porträt einer jungen Frau in Flammen einen Kostümfilm gedreht, der aussieht wie kein anderer. Ein Liebesfilm, als sei es der erste. Ein Film über die Kunst, wie es noch keinen gab. Eine Malerin und ihr Modell im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Männer kommen in diesem Film gar nicht vor, erklärt Ursula Merz in der Zeit. Sieht man vom Mini-Auftritt eines Dieners ab, er nimmt gerade mal 70 Sekunden ein. Vom Berliner Tagesspiegel wird die 40-jährige Regisseurin gefragt, ob es wegen des queeren Aspektes Probleme bei der Realisierung des Filmes gegeben hätte. Nein, antwortet Sciamma, das liegt aber auch daran, dass ich nicht viel Geld brauche. Porträt einer jungen Frau in Flammen kostete 4 Millionen Euro. Hätte ich nach 12 Millionen gefragt, sähe es vielleicht anders aus.
Die Frau hat Realitätssinn. Gregor Sander hat die Kulturseiten vom 30. Oktober quergelesen.